Sucht, oder? Im Mittelhochdeutsch hat es natürlich mit Sichtum, also heisst es eigentlich Krankheit. Und eben nicht, dass man sucht. Das stimmt vom Wort her, von der Etymologie her nicht.
Aha.
Aber man könnte es natürlich so anschauen und sagen, es ist ein Mensch, der auf der Suche ist. Und auf was sucht er, oder? Er hat jetzt halt die Substanzen gesucht, die für ihn nicht so gut sind oder die too much sind. Aber auf der anderen Seite, es ist ein Mensch, der unterwegs ist. Aber es ist auch ein Mensch, der an Grenzen gekommen ist und merkt, jetzt muss ich etwas ändern.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Wenn ich das Wort Sucht höre, dann denke ich sofort an Menschen, die irgendwo in den Strassen umeinander fallen, Drogen konsumiert haben, vielleicht Alkohol oder auch Zigaretten, kommt mir sehr schnell in den Sinn. Aber Sucht kann noch ganz andere Gesichter haben. Zum Beispiel zeigt sich Sucht auch im Job oder im Sport oder in den sozialen Medien. Ja, wahrscheinlich ist es, wie der Paracelsus schon gesagt hat, die Menge, die das Gift macht. Oder gibt es da Menschen, die anfälliger sind auf Sucht als andere? Ja, das gäbe es. Warum dass das so ist und ob man sich da am Schicksal einfach muss ergeben oder ob man damit kann irgendeinen Umgang finden kann, darüber rede ich heute mit dem Psychotherapeuten Ernst Meier. Auch ab wenn man überhaupt von einer Sucht redet und wie man als Betroffene und Angehörige damit kann umgehen. Und wie wir alle lernen dürfen, dass wir ein bisschen liebevoller mit uns und anderen sein können. Das alles heute in der neuesten Folge von der Psychohygiene. Schön, bist du mit uns. Ich bin Tabea Kobel.
Ernst Meier, Sie haben mir erzählt, dass das Thema Sucht in Ihrem Leben schon irgendwie eine rechte Rolle gespielt hat. Sie sind nämlich 10 Jahre lang haben Sie in einer Suchtpräventionsstelle gearbeitet. Warum haben Sie genau jetzt diesen Ort gewählt, um zu arbeiten? Und für 10 Jahre ist doch schon noch eine recht lange Zeit vom Leben.
Absolut. Und dazu ist noch gekommen, ich bin auch fast so lange in der Nationalarbeitsgruppe für Sucht gewesen. Und da überlegt man sich natürlich auch, wieso mache gerade ich das? Und wenn man eben ein bisschen bei sich selber schaut, merkt man, aha, hast eigentlich ein Stück weit auch Suchttendenzen.
Aha.
Und man sagt dir dann vielleicht, ist das eine Art von Bewältigungsversuch, dass man mit den anderen dann anfängt, in diesem Bereich zu arbeiten und dann für sich selber auch so ein bisschen herausfindet, wie kann man das Ganze im Griff bekommen. Ich habe es natürlich auch ein bisschen Spass gemacht, aber es ist natürlich viel mehr als Spass.
Mhm.
Also es ist etwas, wo mich auch das Leben lang begleitet hat. Und ich hatte zwar vorausgeschickt, ich habe wahrscheinlich sehr Glück gehabt, dass in meiner Familie das so in der engsten Familie kein Thema war. Also Mutter und Vater haben hier und da ein Glas Wein genommen. Großmutter, die bei uns gelebt hat, auch, die haben hier und da Zigaretten geraucht. Aber da war keine Sucht. Aber wenn es ein bisschen weiter raus ist in der weiteren Verwandtschaft, kann man schon auch sagen, sind auch Dramen abgelaufen. Also von jemandem ist auch, hat man gesagt, ja, der hat gemüstelt, der hat Most getrunken. Ein anderer hat man gesagt, ja, der hat einfach Whisky gern und die sind beide nicht alt geworden.
Mhm. Also ist eine Sucht rum gewesen
dort? Absolut. Mhm. Ich weiss gar nicht, wie es heute ist im Sport. Also ich habe Fußball gespielt, da bei den Junioren, und da haben wir über die halt irgendein Pfingstlager gehabt. Am Abend ist also da recht bechert worden.
Mhm. Ja, die Sportfester und so, oder? Ja, wo man ja dann auch mal gehört, wie viele Liter Bier wieder getrunken worden sind und so weiter. Hat sich ja aber auch ein bisschen verändert, kann man glaube auch sagen an dieser Stelle.
Das muss ich natürlich sagen, jetzt halt von meinem Alter her, das weiss ich nicht mehr so. Ich kann mir vorstellen, dass Junge jetzt ganz anders unterwegs sind. Aber später ist das im Militär weitergegangen, da hat man gebechert und. Mhm. Also das ist dauernd präsent. Allerdings in meiner Zeit, ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt, in den Südstaaten, dort war Alkohol sehr verpönt gewesen, so kirchliche Veranstaltungen, weil die natürlich irgendwas massives Alkoholproblem hatten in den Südstaaten, dann ist es nicht so einfach sichtbar gewesen. Mhm. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, die Schwarzen in den Südstaaten, die haben zum Teil recht getrunken.
Mhm.
Die haben wir dann auch zum Teil auf der Straße gesehen.
Ist es ein gesellschaftliches Thema? Also wenn wir beim Trinken bleiben, oder, dann kann man wirklich sagen, also da in der Schweiz ist ja das Trinken sehr in der Gesellschaft drin.
Ja.
Also das Anstossen miteinander, dass man vielleicht dann irgendwo ein Apro nimmt und so weiter.
Ja,
also
genau.
Da haben wir ja das sehr verankert bei uns.
Absolut.
Sie haben jetzt aber gesagt, eben, Ihre Eltern haben jetzt da das nicht nicht so viel praktiziert und so weiter. Sie haben das zwar mitbekommen, dass sie im näheren Umfeld doch irgendwo Sucht vielleicht da war. Aber ist es denn jetzt etwas gewesen, was sie einfach super interessiert hat? Oder wieso sind sie denn jetzt da drin? Wieso haben sie das so lange gemacht?
Gut. Ich habe natürlich, eben, ich habe mit 40 das Psychologiestudium noch gemacht und bin dann gleich zwei Tage an dieser Schule gewesen, wo ich vor einem Englisch und Deutsch unterrichtet habe. Und dort ist das natürlich ein Thema gewesen, dass zum Teil auch Schüler schon betrunken sind am Mittag. Und da ist klar gewesen, man muss etwas im Bereich Suchtprävention machen. Also die Stellen hat es schon gegeben, aber ich habe dann die ausbauen und habe natürlich gemerkt, das ist ein Thema bei den Schülern und natürlich auch bei den Kollegen. Und bin von dort her dann auch recht gebraucht worden. Eben wenn eine Schülerin da oder drei da um Viertel vor zwei im Unterricht da ziemlich betrunken sind, was macht man denn? Also da ist man dann also hautnäher konfrontiert gewesen.
Und das hat irgendwie Betroffenheit ausgelöst, dass sie gefunden haben, genau. Ja, irgendwie muss man etwas machen. Da muss man irgendwie reingehen.
Ja.
Vielleicht kann man da gerade mal auch an dieser Stelle definieren, was versteht man denn eigentlich jetzt unter dem Thema Sucht?
Also wenn man natürlich so klassisch, wir brauchen ja die Psychotherapie ICD-10, das ist von der Weltgesundheitsorganisation, internationale Klassifikation von der psychischen Störungen, da kann man sagen, es hat mit Kontrolle zu tun, also Kontrollverlust, es hat mit dem Craving, dem Suchtdruck, ich kann es so riesig, ich brauche das Mittel, es hat mit Toleranzbildung zu tun, dass ich irgendwo dann immer mehr brauche, also es bleibt dann nicht stabil. Es hat mit Entzugssymptomen zu tun, dass ich dann plötzlich schlecht schlafe, wenn ich die Substanz nicht mehr habe. Und man merkt natürlich auch Menschen in einer Sucht, die vernachlässigen sich, Hygiene leidet, Beziehungen leidet, mit den Arbeitskollegen wird es schwierig. Und da muss man aber noch ergänzen, da gibt es heute Ergänzungen im ICD-11, das ist die Nachfolgeversion, dort wird zum Beispiel Computersucht, Computing, irgendetwas auf Englisch einfach, wird dort auch thematisiert.
Also es ist nicht nur eine Substanz mehr, sondern es kann eben auch sein, dass man zum Beispiel Social Media eine Abhängigkeit kann entwickeln. So. Oder geht's denn auch, hat man dann beim Zähne jetzt schon auch reingenommen, dass es sind ja nicht nur jetzt Alkohol oder Tabak oder sonst Substanz, die man kennt. Es könnte ja eben auch, es kann Arbeit sein, es kann Social Media sein, es kann Sport sein, es kann Essen sein, Zucker zum Beispiel. Also es können ja ganz viele Sachen sein. Also ist das erst nachträglich dann ergänzt worden?
Absolut. Also zum Beispiel der amerikanische Version vom statistischen Manual, also vom diagnostischen statistischen Manual, im 5 steht jetzt eine Substanzgebrauchs Störung, da redet man nicht mehr von Sucht. Und eine Substanz kann eben etwas sein wie Alkohol, Tabak, aber eben es kann Gamer sein, es kann Zucker. Es gibt eigentlich fast nichts, wo nicht kann irgendeine Sucht machen. Und ich würde gerne dort noch etwas erwähnen. Ich habe mich immer wieder interessiert für so christliche, spirituelle Meditationswege. Und einer, der so einen Weg beschrieben hat, der Ignatius von Loyola, der hat vor 500 Jahren gelebt und der hat das genannt ungeordnete Anhänglichkeiten. Ich finde das eine klassische Definition. Also ich bin mit etwas verbunden, wo ich nicht im Reinen bin, wo ich weniger bestimme, wo ich fast auch so ein bisschen zwanghaft mit dem verbunden bin, wo ich wenig Kontrolle habe darüber. Also eigentlich immer noch hochaktuell nach 500 Jahren.
Also es hat nicht das Wort gegeben, aber eine Umschreibung, die irgendwie mega gut gepasst hat.
Genau.
So, wo man irgendwie so kann sich damit identifizieren wahrscheinlich, wenn man das irgendwo erkennt. Oder
ja,
so.
Und da kann man eben sagen, es gibt im Prinzip nichts, was nicht süchtig macht. Und wahrscheinlich hat jeder Mensch auf seine Art eine Suchtstruktur. Bei den einen ist halt offensichtlich. Und die sind vielleicht in der falschen Substanz und andere können es besser kontrollieren.
Also Sie sagen, jeder hat das irgendwie. Also ich hätte jetzt gesagt, so beobachtend, für die einen, die sind einfach eher so dort, dass man kann sagen, ja, hey, man hat irgendwie vielleicht eine Ehrenneigung zu einer Sucht. Mhm. Andere vielleicht ein bisschen weniger.
Jawohl.
Würden Sie das bestätigen oder sagen Sie jetzt eben nicht? Alle haben es.
Vielleicht Suchttendenzen, müssen wir sagen.
Ja.
Ich meine, wenn jemand eine Leidenschaft hat, irgendwo, weiss ich was, jetzt im Fischen oder Jassen, oder es kann ja irgendetwas sein. Und dann ist ja die Frage, wenn ist es Leidenschaft und wenn kippt es.
Mhm.
Aber man kann natürlich schon sagen, also wenn wir jetzt unser Hirn anschauen, auf einer neurobiologischen Ebene, wenn es uns gut geht, wenn wir Glücksgefühl haben, hat das damit zu tun, dass Dopamin, also ein Botenstoff im Hirn, ausgeschüttet wird.
Mhm.
Und bei gewissen Menschen, oder wenn wir das Hirn anschauen, ist das Belohnungssystem, wie das reagiert, zu wenig. Und das auf einem normalen Level, also jetzt normal, ja, für ein Schlusszeichen, reagiert, müssen die wie mehr Substanzen zuführen.
Mhm. Mhm.
Und irgendwo gibt es dann so etwas auch wie ein Sucht- oder ein Belohnungshirn, das dann einfach immer mehr braucht, dass man muss immer mehr einfach zuschieben. Und das ist irgendwo tief, also im Mittelhirn, im limbischen System verankert. Und vielleicht so ein bisschen die schlechte Nachricht ist, man kann das nicht einfach im Letzten heilen oder austauschen.
Mhm.
Aber man kann diverse Strategien entwickeln, um die Sucht in den Griff zu bekommen.
Habe ich es jetzt richtig verstanden? Wenn jemand eher dazu neigt, nicht so viel von diesen Botenstoffen Dopamin zu entwickeln, dann hat man vielleicht eher Neigung zu dem, dass man zu einer Substanz greift, die einem das zufügt oder umgekehrt.
Jawohl, und beim Zufügen einem dann die Glücksgefühle machen.
Ja.
Und die brauchen dann aber einfach eine höhere Dosis. Und bei gewissen Substanzen ist natürlich das Problem, dass die extrem auf einem Zellniveau sehr suchtmachend sind. Also der Körper baut die ein. Und wenn die mal halt auf der Zellebene eingebaut sind, dann hat man einfach den Gewöhnungseffekt. Da kann man zwar mit Abstinenz und Strategien kann man so eine Entwöhnung wieder herbeiführen, aber es hat mal jemand gesagt, es ist wie ein Bachbett und da läuft Wasser durch und wenn man jetzt abstinent wird, hat es kein Wasser mehr in dem Bachbett, aber das Bachbett bleibt halt bestehen.
Aber Sie sagen, dass in dem Fall einmal süchtig, immer süchtig.
Das tönt natürlich jetzt so ein bisschen hart, oder?
Mhm.
Also wer hört das so gern, aber es hat natürlich etwas. Ja, aber das ist jetzt vielleicht die schwierige Botschaft, aber die gute ist, man ist dem nicht einfach als Opfer ausgeliefert.
Mhm.
Und vielleicht kann ich da ja auch noch sagen, man hat, also zwar schon relativ lang, 1955 in Kauai hat eine amerikanische Psychologin, Demi Werner, eine Studie gemacht, auch bei Kindern, die in Suchtfamilien aufgewachsen sind, aber auch wo halt Gewalt geherrscht hat, Kriminalität, und dann hat man auch geschaut, sind jetzt die auch automatisch süchtig, sind die gewaltbereit, und dann hat man gesehen, ein Teil ist resilient, die haben das Problem nicht gehen.
Mhm.
Und dort hat man dann gesehen, also das ist auch sehr eine Hilfe, um nicht in eine Sucht reinzukommen oder raus. Die Kinder haben alle eine stabile Bezugsperson gehabt, zum Beispiel eine Lehrperson oder einen Onkel. Also das über Stabilität in den sozialen Beziehungen ganz ein wichtiger Schutzfaktor ist. Und da gibt es natürlich noch x andere Aspekt, um Sucht bewältigen.
Also das heisst, es kann sein, dass man jetzt quasi die Struktur hat im Hirn, die einem eher zu einer süchtigen Person würde können herführen irgendwie, oder zu einer Person, die vielleicht eine Substanz missbraucht. Sag es jetzt vielleicht mal so, dass man sich nicht nur muss identifizieren als süchtige Person, oder? Das ist ja dann vielleicht dann nicht so schön, um das so zu sagen. Aber je nachdem, was man für ein Umfeld hat, wird das begünstigt oder nicht?
Absolut.
Mhm.
Ja, muss man natürlich eben sagen, natürlich klar, wenn ein Patient ist in einer Familie aufgewachsen oder in einer Gesellschaft, wo einfach das hat einfach dazugehört. Da haben einfach alle bechert. Mhm. Und dann ist man einfach, da ist man da so halt ein bisschen vorbelastet von der Biografie. Mhm. Aber man ist letztlich nicht einfach Opfer. Mhm. Man kann natürlich sicher sagen, ich will aktiv das angehen. Da gibt's diverseste Möglichkeiten.
Mhm. Also, man kann, also Sie haben es vorhin ja gesagt, oder? Also, das ist jetzt willentlich. Kann man sagen, ja, man will jetzt das nicht oder so. Aber wenn man ja dann eben eine Substanz zu sich nimmt, wo man dann vom Körper her auch gewisse Abhängigkeit hat, dann hat man ja dann wirklich eigentlich nicht so viel. Also das braucht einem ja extrem viel, dass man dann dort abstinent bleiben kann.
Absolut. Eben weil natürlich der Suchtdruck, das Craving da ist. Vielleicht ist man auch in einer Clique oder in einem Freundeskreis, wo halt Alkohol wichtig ist. Oder ist auch ein Ausdruck von, Anführungszeichen, Männlichkeit. Wenn das natürlich sehr zelebriert ist, wenn das Ritual sind, dann ist es tatsächlich eine grosse Herausforderung.
Jetzt dort ist es, das ist jetzt sehr offensichtlich, dann gibt es ja aber auch Möglichkeiten, oder was ich jetzt auch etwa mal gehört habe, ist gerade so Leute, die vielleicht so im Stillen dann alkoholsüchtig werden. Und jetzt nicht, weil man halt immer mit Kollegen fortgeht und das ist halt aus und man betrinkt sich jetzt am Wochenende, was man ja vielleicht von Jungen vielleicht eher gehört oder so, sondern jetzt eben so im Stillen dann irgendwo in eine Sucht hineinkommt.
Absolut.
Und da hat es ja dann nicht unbedingt im gesellschaftlichen Druck zu tun, sondern vielmehr mit etwas Innerlichem.
Ja, also weiss man natürlich auch, dass ein Stückchen das in Altersheim ein Thema ist, oder? Wo man plötzlich viel Zeit hat, ein Stückchen da rum sitzt, vielleicht auch so ein bisschen einsam in seinem Zimmer, also dass dort Alkohol sehr wohl ein Thema ist. Oder halt, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man auch halt kann vereinsamen, wo den Mensch einfach im Alkohol einen Trost sucht. Und auch schon ganz konkret ein anderer Patient, der dann aber den Alkohol, den Wein und das Bier in Plastikflaschen gekauft hat, dass, wenn er nachher auf die Abfallsammelstelle, dass es nicht so einfach klärt, oder? Also halt auch, dass es versteckt und da ist natürlich auch die ganze Scham-Thematik, oder? Dass man ja, dass es schwer ist, zu dem zu stehen, zu zeigen, hey, ich habe da ein Problem. Und es ist aber nicht nur Alkohol, also auch Medikamente, Sucht, halt Benzodiazepin, also Beruhigungsmittel, Schmerzmittel sind bei älteren Menschen ein sehr ein Thema. Ein Stück weit auch mehr bei Frauen, Männern nehmen mehr Alkohol. Also eigentlich kann man sagen, wir leben in einer extreme, süchtige Gesellschaft.
Irgendetwas will man sich ja stopfen, oder? Also so ein bisschen, will man sich holen mit dem?
Das ja, aber da können wir ja vielleicht wieder mit dem guten Paracelsus kommen, oder? Es ist nicht die Substanz, die das Gift macht, sondern das Übermaß, wo ich das nehme.
Ja.
Also wenn ich hier und das Glas Wein oder wenn ich Social Media konsumiere und ich merke, es tut mir gut und es hilft mir weiter und ich bin kreativer und ich bin miteinander mehr im Kontakt, dann ist es gut. Auch wenn ich mich anfange zurückziehe und plötzlich weiss ich was, auch nur noch gamen oder irgendwo noch über KI meine Interaktionen habe, dann ist es gekippt oder dann ist es nicht mehr gut.
Also messen kann man so dem, dass man sich aus der Gesellschaft zurückzieht?
Ja, wobei man muss sich dann auch wieder aufpassen. Es gibt Menschen natürlich auch mehr einfach introvertiert sind. Aber wenn andere, also wenn jetzt einfach der Kontakt abgebrochen wird zu anderen, wenn es nur noch um das, jetzt sagen wir jetzt mal ums Gamen oder um Social Media geht, wenn ich sonst kein weiteres Interesse habe, wenn meine Arbeit leidet und, wenn ich vielleicht schlecht schlafe, weil ich bis in die Nacht hineingegamet habe, dann sind das alles so Red Flags oder so Warnzeichen. Das Problem ist dann vielleicht, dass ich die selber nicht merke.
Das ist gerade meine nächste Frage. Okay. Genau, ich habe jetzt gerade das gesagt, weil selber löst ja in einem selber löst ja ein gutes Gefühl aus. Dass, wenn man dann sich mit dem abgibt oder die Substanz konsumiert, wo man ja jetzt Freude hat dran oder einem das gute Gefühl gibt, oder? Ja. Und
dort nachher zu merken, ja, also ich will jetzt das lieber nicht mehr, weil anscheinend tut es mir nicht gut.
Mhm.
Also da muss man, das ist ja, meistens hat es wahrscheinlich das Umfeld vorher gecheckt, würde ich jetzt behaupten.
Also das fällt mir auf bei Patienten, die Alkoholprobleme haben, dass irgendwo Kollegen dann irgendwo sagen, ja, du hast wieder deine roten Augenringe und so, ist etwas. Also noch liebevoll, also nicht gerade, dass mit Rauswurf gedroht wird, aber das Umfeld, das das sehr wahrnimmt und dann auch sehr besorgt ist. Aber da kommt es wieder darauf an, wie reagiert das Umfeld.
Mhm.
Aber vielleicht nochmal zu einem selber, oder? Dass man natürlich dann sich das gar nicht will eingestehen. Oder man hat vielleicht der innere Kritiker einen Anteil, der da sehr wohl irgendwo auch seine Stimme äußert und sagt, hey, ist vielleicht nicht so gut, aber vielleicht wird dem ein bisschen das Maul gestopft oder man zeigt dem die kalte Schulter. Also man ist dann mit dem Teil nicht in Kontakt, sondern einfach mit dem Teil, der halt dann einfach die heiß macht und die Glücksgefühle auslöst. Also jetzt eben andere Teile werden da einfach eine Art wie auf die Seite geschoben. Und da hat nur einer dann halt die Kontrolle, oder der, der halt dort für das Dopamin zuständig ist.
Sie haben vorher gesagt, eben, es gibt verschiedene Strategien, wie man kann irgendwie mit dem umgehen kann, also wenn es einem plötzlich bewusst wird oder man das merkt oder vielleicht einem jemand liebevoll auch darauf hergewiesen hat. Oder so.
Ja,
was gibt es denn für Möglichkeiten?
Also jetzt natürlich liebevoll darauf herweisen, das ist natürlich das ganze Co-Thema bei den Co-Alkoholikern oder einfach bei den Begleitern, das ist ideal, oder? Schwierig, also man muss jetzt sagen, zuerst schwierig ist natürlich, wenn Vorwürfe kommen oder Kontrollen oder wenn man das ständig einfach pusht und sagt, hey, jetzt müsstest du mal etwas machen, dann ist es wahrscheinlich ungünstig, aber günstig ist, ja, wenn man es liebevoll kann begleiten und einmal liebevoll darauf hinweisen, was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt ja x Fachstellen. Und das Liebevolle ist vielleicht jetzt, ja, ist auch ein Thema bei sich selber. Thema Selbstfürsorge. Wie kann ich da liebevoll mit mir umgehen?
Mhm.
Also, achte ich auf meine Signale? Nehme ich wahr, wenn es kippt, nehme ich das wahr, wenn ich jetzt am nächsten Tag nicht so ausgeruht an die Arbeit gehe? Nehme ich es wahr, wenn mir Kollegen so Hinweise geben? Oder tue ich es ab? Verlüge ich es? Und so weiter. Also da ist ja so ein bisschen die eigene Fähigkeit, das so ein bisschen sich hineinzuschauen, sich zu spüren. Sehr, sehr, sehr wichtig.
Aha.
Und aber auch das Umfeld. Und da hat es noch ein paar andere Faktoren, die bei einem noch wichtig sind.
Mhm. Also sich selber wahrnehmen und mal schauen, welche Bedürfnisse sind eigentlich grundsätzlich um in diesem
Absolut.
Fall.
Absolut.
So.
Ja, ich glaube, das ist noch das wichtige Stichwort, weil jetzt in der Therapie sehen wir natürlich sehr oft, ja, dass irgendwann gewisse Verletzungen da sind oder Mankos oder in der Biografie, dass man zu wenig gesehen worden ist als Kind. Und da kann natürlich jetzt Alkohol wieder ein Stück weit das einfach zudecken, dass man das nicht so wahrnimmt.
Mhm.
Also Alkohol wäre dann, oder halt irgendeine Substanz, kann auch, weiss ich was, Heroin oder Crack oder Kokain sein oder Social Media, hat ja dann auch wie so eine Schutzfunktion.
Mhm.
Und ich glaube, das muss man auch mal irgendwo auch noch mal betonen. Es ist nicht etwas, um das einfach wegmachen, sondern es hat einem irgendwie auch geholfen bis jetzt. Und ist vielleicht ja auch so etwas wie ein Selbstheilungsversuch. Das finde ich eben auch noch ganz wichtig.
Mhm.
Es hat einfach ganz keine viele Nachteile. Mhm. Oder? Das halt für die Leber jetzt beim Alkoholisten nicht so gut. An der Arbeit, wenn ich halt eine Maschine bediene, ist es auch nicht so gut. Aber es hat mich prinzipiell einmal geschützt und bis dahin gebracht. Und also jetzt, wenn man gerade das Wort da bei den Therapien ist, eben, dass man einmal mit dem verletzten Teil schafft, auch schaut, was fehlt dem, was braucht dem.
Mhm.
Der braucht irgendetwas, was er nicht hat. Vielleicht eben Zuwendung, Liebe, Nähe, mal in den Arm genommen werden, die Sachen. Und das andere, der schützende Teil, dass man den nicht einfach auch wegtherapiert, sondern dem wie eine andere Aufgabe zuweist. Also wir sind dem auch ganz konkret und reden mit dem und sagen, schön, dass du da bist, aber vielleicht gibt es für dich noch eine andere Aufgabe in diesem Team, wenn man Persönlichkeit als Team anschaut und dann auch schaut, gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, um also wie die Schutzfunktion ersetzen.
Wo also was nicht, zum Beispiel?
Zum Beispiel eine gesunde Form von Sport, dass ich zum Beispiel gut joggen und so in der Natur bin, frische Luft schnaufen, mich spüren, wenn ich joggen, auf andere Gedanken komme.
Aber ist eine Gefahr nicht auch da, jetzt gerade bei einer Person, die jetzt neigt zu einer Sucht oder so, dass man vielleicht dann die Sucht einfach verlagert?
Das besteht natürlich immer. Also das wäre dann so ein Therapie, also wenn er jetzt in der Therapie ist, wenn Therapie beendet und er hat dann einfach nicht mehr Alkohol, sondern ist, also jetzt extrem, macht es ein bisschen Spass, cracksüchtig ist, das wäre natürlich ein
Vorfall. Ja, der Sport, oder?
Der Sport, ja,
jetzt,
genau.
Jetzt, wie Sie das Beispiel gemacht haben.
Jawohl. Also, es ist eben auch so, man schafft dann eben nicht nur auf einer Ebene. Also, wenn er Sport macht, ist natürlich dann super. Aber wenn er dann natürlich immer das Runner's High braucht, dass er dann dort seine
Dopaminausschüttung
hat, dann ist es auch wieder ein bisschen die Frage, wenn es ein bisschen Ausschüttung, aber wenn er dann jeden Abend ein Rennen heim macht, dann ist das auch nicht so gut. Also man muss einfach auch noch in anderen Bereichen arbeiten. Eigentlich ist es so ein bisschen ein multifaktorieller Ansatz. Eben, dass man an der Biografie schafft, schaut, welche Teile brauchen Zuwendung, welche Teile brauchen Therapie. Aber dass man auch ganz neue Verhaltensweisen, eben Sport oder vielleicht wird kreativ fängt an malen, dass man das fördert, aber dass man auch schaut, in welchem Arbeitsumfeld ist jemand. Wenn natürlich jemand da dauernd Frust erlebt, ist das auch nicht so wahnsinnige Hilfe zum Wegkommen. Auch in welchem familiären Umfeld ist vielleicht auch überfordert, weiss ich was mit der Partnerin oder geht's dann? Braucht es vielleicht auch irgendwo eine Paartherapie oder eine Beratung? Zum Beispiel, wie kann ich mit den Kids umgehen? Weil die haben ja vielleicht auch etwas.
Mhm.
Ja, also es ist komplex. Mhm. Aber man kann an diesen unterschiedlichen Ebenen arbeiten, aber es ist nicht heute oder morgen. Also es braucht Zeit.
Sie haben aber auch gesagt, eben ein Heilig in dem Sinn, dass der Grabe nachher zugeschüttet wird, das gäbe es nicht. Also
das wäre jetzt ein bisschen absolut formuliert. Also ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Mhm.
Aber ich glaube, es gibt Leute, die sind einfach, die haben das nicht mehr. Aber ich will vielleicht aus der Bibel jemanden zitieren, der mir immer mich sehr Eindruck gemacht hat, der Paulus. Da weiss man einfach im Neuen Testament, der hat klagt, dass er einen Pfahl im Fleisch hat.
Mhm.
Was das genau war, wissen wir eigentlich nicht. Irgendetwas im Bauch, Magen, irgendwo in diesem Bereich. Und er hat dreimal gebetet, dass Gott ihm den Pfahl im Fleisch wegnimmt. Und es ist nicht passiert. Und Gott sagt so ganz banal, einfach lass dir es an meiner Kraft, an meiner Gnade genügen. Also musst leider damit weiterleben, aber ich hilft dir, dass du damit leben kannst. Also es wäre für mich ein klassisches Beispiel. Es wird nicht alles geheilt, eben jetzt spirituell oder in Therapien, aber es gibt andere Formen, dass man lernt, damit umzugehen, bis das aus der Psychotherapie ist. Aus dem Glauben oder vielleicht habe ich sonst einen liebevollen Mensch, der mir zulässt, mich begleitet, Verständnis hat, für das ich jetzt da ein bisschen anders unterwegs bin. Also es gibt viele Formen, wo das so stabil behalten könnte. Dass es besser ist, dass ich doch Lebensqualität habe, ohne dass das ganz weg ist.
Mhm. Ich komme vielleicht auch noch darauf an, je nachdem, aus welchem Grund dass man in eine Sucht geht. Also ich finde jetzt gerade zum Beispiel das Thema Kokainsucht,
ja, genau.
Wo ja auch eine grosse Thematik ist in der Schweiz, wo ja einem eigentlich leistungsfähiger macht.
Absolut.
Oder auch der Sport, wo einem ja auch ein gutes und ein leistungsfähigeres Gefühl gibt, wo man sogar auch so anpreist, dass man sagt, oder, wer mehr Sport macht, hat mehr Leistungsmöglichkeiten und so weiter. Das ist schon eine andere Ausgangslage. Man geht ja dort rein, nicht um irgendetwas überdecken oder irgendwie etwas oder so, sondern man möchte mehr haben oder mehr spüren.
Genau. Also da gibt es ja ganz berühmte Beispiele. Sigmund Freud, weiss man, der hat im Alter von 28 hat er angefangen zu koksen. Das ist natürlich damals
in der
19. Jahrhundert noch gut zugänglich gewesen. Und der hat das 12 Jahre genommen und hat tatsächlich dann auch beschrieben, er kann einfach besser arbeiten. Wobei man könnte dann ein bisschen sagen, ist Psychoanalyse so rausgekommen, weil der Freud gekokst hat. Hat dann auch versucht, dass bei anderen, die Morphinsucht hatten, das anzuwenden. Und dort ist dann völlig in die Hose.
Ja.
Und er hat dann mit 40 wieder aufgehört.
Mhm.
Aber er hat jetzt vielleicht eine Struktur gehabt, wo er nicht jetzt in dem Sinn abhängig geworden ist oder stark abhängig, hat können aussteigen. Aber hat das tatsächlich genützt als Leistungsfähigkeit? Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Die Frage ist einfach, wie gesund ist das Ganze? Und vor allem, wenn ich es über viele Jahre mache. Also, dann ist das ganze Thema von Folgeschäden oder von früherer Sterblichkeit, oder? Das sind dann halt schon Realitäten. Aber das wird uns ja auch wieder ein Stück verschwiegen. Oder wir wollen es einfach nicht wissen. Obwohl wir es eigentlich wissen. Ja, und da wieder einen guten Umgang. Und da ist ja vielleicht interessant, die Heilsarmee hat so einen Slogan gehabt, wo alles ist mit S.
Mhm.
Suppe, Seife. Ich habe mir gemeint, es heisst Schlaf, aber ist Seelenheil. Aber man könnte ja sagen Schlaf. Und dann geht es noch weiter. Selbstfürsorge, Stressmanagement. Wenn man jetzt auf all das achtsam ist und es strukturiert hat, dann nochmal ein S. Ich glaube, dann lebt man anders, aber nicht alle Menschen haben so eine Selbstreflexion, wo sie so im Kontakt sind. Wobei, das wäre eigentlich ein Ziel von der Persönlichkeitsentwicklung, dass man gute Resonanz ist mit sich, mit seinem Umfeld, Familie, mit seinen Kids, den Freunden, aber auch mit der Spiritualität, mit dem Himmel. Das wären gute Kriterien. Und da würde man auch irgendwo merken, oder auch bei den Träumen, oder? Wenn es da plötzlich kippt, wenn da Angstträume kommt und dass man dann das mit dem Partner macht oder man sucht sich Hilfe. Eigentlich gibt es 1000 Möglichkeiten, aber wir sind vielleicht nicht so in einer Gesellschaft, wo man sich Gedanken so gegen ihn macht. Wir leben drinnen. Wir sind in so eine extravertierte Gesellschaft. Mhm.
Also die Substanzen, die können ja eben eine kurzweilige, so ein bisschen Linderung sein vielleicht von einem Problem oder eben es kann einem leistungsfähiger machen oder so weiter. Also es kann alles, hat irgendwie etwas, wo einem, ja, kann irgendwie etwas geben in dem Sinn, wenn man merkt, aber es ist zu übermässig, es tut einem nicht gut, es bringt einem weg vom Umfeld, man hat vielleicht sogar Schulden, man hat irgendwo, kann nicht mehr ohne, man braucht es plötzlich, dann ist es einfach nicht mehr gesund. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man kann sich Hilfe holen.
Ja, also man kann zum Beispiel auch beim Gaming Disorder, bei der Computerspielsucht, habe ich nachgeschaut, da sind es 12 Monate. Also wenn jetzt mal einer einfach ein Wochenende gamet, also dann ist er also noch nicht krank oder suchtgefährdet. Aber wenn es so im Bereich von einem Jahr, dann muss man schon sagen, jetzt ist es einfach nicht mehr gut.
Aha.
Also da der Zeitfaktor spielt da schon auch noch eine Rolle.
Wirklich eben heilig, haben wir gesagt, gibt es irgendwie wie nicht. Es gibt aber schon auch, jetzt gerade eben aus dem, Sie haben eigentlich auch den Glauben angesprochen. Also wie kann ein Glaube jetzt da helfen, jetzt im Thema Sucht?
Ich habe zum Beispiel eben in diesen Exerzitien, die ich die Ausbildung habe, vom Ignatius, der christlichen Meditation, machen wir alle Abend so einen Tagesrückblick. Da schaut man zurück, was ist gut gewesen. Für das kommt ein Merci, ein Dankeschön. Dann schaut man, was nicht gut gelaufen ist. Also, das wäre jetzt das ehrliches Anschauen. Und, da wären wir im Sinn von auch Akzeptanz. Ich akzeptiere, was nicht gut gelaufen ist. Und dann könnte ich beten darum, dass Gott mir das hilft, zu verändern, was ich kann verändern. Durch irgendwo Hilfe, durchs Wegkommen von dieser Substanz, durch Therapie. Aber dass mir Gott auch hilft, das, was ich nicht verändern kann, dass ich das akzeptiere und einfach annehme und da irgendeinen Weg suche, habe ich dann mit einem Medikament. Also wenn jetzt jemand ein ADHS-Problem hat, dass halt auch vielleicht im mittleren Lebensalter noch Ritalin nimmt oder sonst irgendeine Substanz. Also dass ich für mich spüre, wo habe ich Kraft und muss dieser vielleicht auch Opferrolle rauskommen, wo ich etwas ändern kann. Aber gleichzeitig, dass ich spüre, wo geht es aus irgendeinem Grund nicht, wo komme ich an Grenzen und dass ich dort auch wieder Gott bitte oder Jesus oder der Heilige Geist, dass ich da Kraft bekomme, das zu akzeptieren. Mhm. Eben wie der Paulus da mit seinem Pfarr im Fleisch. Und dass ich aber dann damit errechne, dass mir Gott die Gnade schenkt, dass ich einen Weg finde. Vielleicht auch wieder mit einer liebevollen Person, die mich begleitet. Oder dass ich selber liebevoll mit der Akzeptanz kann umgehen.
Also heisst dann liebevoll sein, ja, mit jemandem, wo ja. Jetzt sagen Sie mal, eben, ich finde das schon, also wenn man jetzt jemanden hätte, wo wirklich eine angehörige Person, wo so ja, krank genau. ist, das ist ja ein grosses Leiden.
Ja, klar, und auch für die begleitende Person eine riesen Herausforderung. Ja. Vielleicht kontrolliert die dann, schaut, wie viele Bierflaschen stehen jeden Tag rum, nützt noch Kids, um weiter zu kontrollieren. Oder man verschwiegt es gegen aussen, das gäbe es nicht. Oder der Betreffende macht vielleicht Schulden, man deckt das noch ab. Also das ist eine ganz schwierige Situation von einem Co-Alkoholiker. Das kann ja auch bei Crack oder Social Media sein. Liebevoll würde heissen einfach, ich sehe dich, ich sehe, dass du Schwierigkeiten hast und ich bin da. Wenn meine Hilfe brauchst. Aber dass ich nicht auf die Schamthematik komme reiten, weil das ist ja meistens, sondern dass ich auch schaue, macht der Betreffende vielleicht irgendwo kleine Fortschritte. Dass ich mehr meinen Blick auf diesen Fortschritt, auf die Fortschritte richte. Oder auch schaue, was hat er sonst für Qualität oder Ressourcen. Der hat ja nicht nur Sucht. Also, dass ich nicht einfach immer die Sucht sehe, sondern da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut von mir und der hat ganz viel Gutes. Dass ich den ganzen Mensch sehe, nicht nur einfach.
Solange das auch noch sichtbar ist. Es kann ja dann auch sein, dass die Sucht übernimmt. Das ist es ja dann klar. Auch im
ja,
schlimmen
genau.
Fall. Oder?
Absolut. Und da braucht es halt dann vielleicht unter Umständen auch einen Entzug in einer Klinik, weil das man dann selber überfordert.
Das darf man sich wie Hilfe holen. Auch,
absolut. Oder? Dass man dann 3-4 Wochen einfach einen Entzug macht. Und da gibt es auch diverseste Möglichkeiten, dass dem ja etliches an Suchtklinik. Also jetzt eben zum Beispiel nochmal Forellklinik und x andere auch. Die haben stationäre Angebote, die haben ambulante Angebote. Da gibt es aber auch den Bezirk Suchtfachstellen.
Vielleicht jetzt einfach so allgemein, jetzt jemand, der jetzt nicht ein Thema hat und dann sagt, ja, da habe ich jetzt das also wirklich oder so, aber so grundsätzlich wäre ja das schon auch noch wichtig, so etwas zu wissen, oder? Also was kann man denn, was kann jeder Mensch jetzt auch präventiv machen, dass man jetzt da einen gesunden Umgang hat mit Substanzen oder Themen oder suchtmachenden Sachen?
Ja, ich weiß nicht, das hat vielleicht auch mit dem Sinn im Leben zu tun, auch das tiefe Bedürfnis auch, Glück zu finden, ein gutes Leben zu haben. Und da gehören auch Substanzen dazu. Und ich glaube, das ist wieder halt eine Selbsterziehung, Persönlichkeitsentwicklung. Was ist mir denn wichtig und finde ich ein gutes Mass mit diesen Substanzen? Oder vielleicht helfen mir auch die anderen? Ich habe immer wieder gesehen, in der japanischen Kultur, Die haben ja unglaublich auch die Möglichkeit, gut zu essen. Die kochen wunderbare Sachen, aber stellen nicht alles auf den Tisch, sondern das ist dann vielleicht hinten so fast wie in einem Schwedenbuffet. Und dann geht man selber an das Buffet und holt sich das, was man gerade braucht. Dann isst man das und das ist dann nicht einfach alles im Überfluss auf dem Tisch. Und wenn man nachher nochmal Hunger hat, dann geht man halt wieder weg vom Tisch und schöpft sich nochmal etwas. Es gibt viele Möglichkeiten. Oder ich weiss auch, in meinem Freundeskreis, wenn wir uns einen Teil vom Freundeskreis in Deutschland, wenn wir uns dort treffen, dass wir abgemacht haben, wenn unsere Flaschen auf dem Tisch stehen, dass man nicht einfach immer den anderen einschenkt, sondern vielleicht zuerst mal und nachher lässt man die Flasche stehen und dann kann jeder selber noch wenn er will. Aber nicht, dass man einfach beim anderen nicht mehr anschenkt. Das ist akzeptiert und da können wir den Abend geniessen und der Alkoholkonsum ist da wesentlich zurückgegangen. Also, man muss halt auch ein bisschen selber schauen, was passt für einen oder da halt auch ein bisschen den Mut haben, das mit den Freunden anzusprechen. Haben wir auch gemacht. Ist nicht so ganz einfach gewesen, aber nachher haben alle mitgemacht und gesagt, super Idee.
Also, wenn man mich so merkt, ja, genau, wenn man wie merkt, dass man selber irgendwo drinnen merkt, das ist einem eigentlich nicht so ganz wohl dabei, so.
Klar. Mhm. Und man hat es gern Gemeinschaft, ja. Oder? Das ist gut, aber, es ist einfach ein bisschen too much.
Mhm. Und wenn jemand plötzlich nicht mehr kommt, dann, oder?
Ja, das wäre dann eben schade, oder? Ja. Und da habe ich auch gemerkt, also, das kann man auch so ein bisschen kultivieren, auch über schwierigere Sachen reden. Und das hat es dort, also, ist auch für mich und mein Umfeld eine schöne Erfahrung gewesen.
Was ich auch noch einen spannenden Punkt finde, den ich gerne noch reinnehmen würde, ist jetzt eben, Sucht ist immer negativ behaftet.
Mhm.
So. Und vielleicht auch, wenn jemand irgendwo in so einer Sucht drin war, es hat einem, es ist so etwas, was einem so anhaftet, oder?
Ja, genau.
Wo so, wie man sagt, so, ja, das ist halt mal, oder? Hätte mal ja, genau. Ein Problem gehabt, so ja, ein bisschen so. Kann man da auch eine positive Seite noch sehen an dem Ganzen?
Ja, also da ist natürlich Sucht, oder? Im Mittelhochdeutsch hat es natürlich mit Sichtum, also heisst es eigentlich Krankheit. Und eben nicht, dass man sucht. Das stimmt vom Wort her, von der Etymologie her nicht.
Aha.
Aber man könnte es natürlich so anschauen und sagen, es ist ein Mensch, der auf der Suche ist. Und auf was sucht er, oder? Er hat jetzt halt die Substanzen gesucht, die für ihn nicht so gut sind oder die too much sind, aber auf der anderen Seite, es ist ein Mensch, der unterwegs ist. Aber es ist auch ein Mensch, der an Grenzen gekommen ist und merkt, jetzt muss ich etwas ändern. Und Leben heisst für mich auf und ab und ständig wieder an Grenzen kommen und jetzt schauen, was braucht es für eine Kurskorrektur. Also weiss ich was, wenn man segelt oder irgendwo wandert, irgendwo muss man ja immer wieder auch sein, korrigieren, dass man auf dem richtigen Weg bleibt. Also so könnte Sucht auch eine gute Herausforderung sein. Oder wir sagen in der Psychologie, Reframing, etwas in einen neuen Rahmen hineinbringen.
Oder sich auch können kennenlernen vielleicht, wenn man dann das wagt, dass man eben in die verschiedenen Facetten geht suchen.
Absolut, oder? Das ist ein sehr guter Punkt. Also da lernt man natürlich sehr viel über seine Psyche kennen, wenn man so in Grenzwelten oder in Zwischenwelten hineinkommt.
Mhm.
Und das ist ja vielleicht auch eine Sehnsucht, dass Gott weiss ich was, wenn jemand mit Psychedelika, weiss ich was jetzt wie... Alles, wobei ich mir jetzt da keine Werbung mache. Aber das ist ja auch ein Suchen von Zwischenwelt, oder? Weil man auch spürt, ich lebe eigentlich nur einmal. Ich will noch ein bisschen mehr ausloten von dieser Welt, die ich bis jetzt ausgelotet habe. Und das kann natürlich schon der Fall sein. Aber da brauche ich einfach gute Begleitung. Liebe Menschen und einfach ein Set, also ein Setting, wo ich auch geschützt und sicher bin.
Aha.
Aber dass ich da auch darf neugierig sein und schauen, ein Leben in Fülle, würde jetzt das Johannes-Evangelium sagen. Vielleicht ist es das, was wir streben. Und Jesus verheißt ja das auch. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben in Fülle habt und nicht so Schmalspur müsst durch all die Jahre durchgehen. Aber dass man irgendwo ein gutes Gespür entwickelt, wie kann ich in die Fülle hineinkommen, ohne dass es mich überfordert.
Sich selber oder auch das Umfeld, oder? Dass dort noch irgendwo auch das in Mitleidenschaft gezogen wird.
Absolut, ja klar. Dass die dann leiden, oder? Mhm. Das wäre natürlich auch nicht, dass es mir gut geht. Eigentlich ideal ist, es geht mir gut und es geht den anderen gut. Oder andere Menschen sagen, wenn es anderen gut geht, dann geht es mir gut. In welche Richtung auch immer, aber dass es, und auch nicht nur, dass nicht nur mir und den anderen, dass es auch der Welt gut geht, Natur. Also, wäre dann auch das Thema Verantwortung übernehmen, nicht mehr einfach, ich bin der Opfer alles, sondern ich bin da, ich übernehme Verantwortung durch meinen Beruf, durch was immer, als Partnerin, als älteren Teil, das Grosseltern, Freiwilligenarbeit in der Gemeinde, der inneren politischen Partei. Es gibt nichts, was es nicht gibt, wo man Verantwortung übernehmen kann.
Also Verantwortung über einen wichtigen Punkt auch, um aus einer Sucht herauszukommen.
Klar, also das ist natürlich auch plötzlich, wenn man merkt, es geht nicht nur immer nur um mich, ich reise nicht nur um mich, sondern ich habe etwas auch von dieser Lebenserfahrung, von dem, wo mir andere gut da haben, dass ich da auch etwas weiterfliessen lasse, dass ich da so auch in einen Flow komme und etwas weitergebe. Mhm. Und andere sind dankbar, bis als Kind, wenn man denen Geschichte erzählt oder hütet oder irgendwo halt in einem Verein aktiv wird und so auch ganz viel Sinn erlebt, oder? Dass man ein bisschen aus sich raus, ein bisschen aus dem Europäischen, einfach nur das Kreisen um sich, sondern dass es da noch andere Dimensionen gibt. Mhm. Eben die anderen auch.
Kann einem wirklich vielleicht auch eine Prävention geben, oder?
Absolut.
Also gerade, dass man vielleicht nicht in das reinkommt, dass es dann einem so übermannt, dass vielleicht das Loch oder das Manko, das man in sich trägt, wo man probiert zu stopfen.
Ja, ja.
Also, dass man es irgendwie mit etwas anderem probiert zu füllen, im Sinn von Sinn.
Ja, genau. Und das ist ja wieder irgendwo so ein bisschen in der griechischen Philosophie, dass Ars vivendi, die Lebenskunst, oder? Was gehört zum guten Leben? Achtsam mit sich selber sein, fürsorglich, spüren, auf was mache ich da eigentlich auf dieser Welt? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist mir wichtig? Was kann ich anderen weitergeben? Wo kann ich andere nützen, wo mir etwas fehlt? Oder dass es da auch einen Austausch gibt? Ja.
Vielleicht noch zum Schluss so gerade eine Botschaft von Ihnen noch an Betroffene und auch Angehörige oder was können Sie Ihnen mitgeben?
Ja, es ist okay, Hilfe zu suchen. Vielleicht auch speziell für Männer, wo ich auch intensiv arbeite, dass man auch mit seinen Werten in Kontakt kommt und halt mit Männlichkeit und dass die halt nicht muss über Alkohol oder über Drogen gehen, dass ich da kann erleben, dass ich da darf empfindlich sein und dass das darf Platz haben in einer Partnerschaft. Und wenn man merkt, der andere ist betroffen, hat das Problem, so kann man sagen, ich glaube an dich und ich bin da, wenn mich brauchst und kannst mir telefonieren, ich wusste dazu.
Sehr schön, danke vielmals. Das war ein spannender Ausflug ins Thema Sucht und auch selber sich ein bisschen zu reflektieren, ja, wo hat man dann vielleicht irgendwo auch Ansätze, wo man merkt, ja, da habe ich doch schon Sachen, schon noch schurig gern in meinem Leben. Warum sind die eigentlich da? Was ist vielleicht für ein Bedürfnis dahinter, das man möchte stillen? Sehr spannend gewesen. Danke Ihnen vielmals, Herr Schmeier.
Bitte, gern gesehen.
Sich selber reflektieren. Wo ist vielleicht etwas zu viel und könnte ich auch ohne? Das ist, glaube ich, immer wieder etwas, was wir uns öfter mal fragen. Und wenn man jemanden im Umfeld hat mit einer Suchtthematik, einen liebevollen Umgang finden mit dieser Person. Aber auch mit sich selber. Das klingt noch nachher von dieser Folge. Was ist es bei dir? Du darfst es mir gerne schreiben über Kontakte in den Shownotes. Und wenn dich mit anderen über das Thema möchtest austauschen, kannst du gerne mal auf unsere Psychohygiene Instagram-Seite gehen und schreibst dort die Kommentare. Du darfst uns dort auch gerne folgen. Es gibt dort auch immer wieder mal Tipps aus der Folge in Insta-Format halt. Und wenn du dich bereichert fühlst durch Psychohygiene, dann freuen wir uns, wenn du uns auch finanziell unterstützt. Wir gehören zum Medienhaus ERF Medien und wir leben von Spenden. Einen Link zum Spenden findest du in den Shownotes. Danke vielmals, bis bald, hab's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.